Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Radsport-Podcast, wo die beiden Hosts sensationell gut aussehen.
Ja, aber nur einer der Hosts sitzt im Pyjama da. Also.
Ich war jetzt vor ein paar Tagen eingeladen bei einer Podcast-Produktion und es war ein Videopodcast. Und wir haben auch schon öfters die Frage bekommen, warum wir nicht einmal so ein YouTube-Format machen und einfach das Video mit aufnehmen für unsere Sitzfleisch-Episoden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es bis jetzt noch nie so wirklich ernsthaft überdacht. Aber wie ich da jetzt eingeladen gewesen bin, habe ich eben gesehen, dass das ein richtig großer Aufwand ist. Da waren zwei Personen hinter der Kamera, es hat vorher eine Maske gegeben, also ein bisschen schminken, dass halt das irgendwie alles passt und du musst angezogen sein, ordentlich. Weiß nicht, manchmal komme ich in unser Podcast-Studio oder wenn wir daheim aufnehmen, dann erst recht direkt vom Training verschwitzt. Und es ist halt wirklich, ich finde, das Endergebnis ist, man sieht halt zwei Leute miteinander reden, aber ich selbst mag Podcasts deswegen so gern, weil man nicht schauen muss, weil man sie von dem Bild lösen kann. Aber wir werden immer wieder gefragt, ob wir nicht einmal Videopodcasts machen. Und jetzt war der Plan, dass wir uns einmal heute ein bisschen schöner anziehen oder halt so kameragerecht. Ich habe mir extra ein schönes Bild im Hintergrund hingehängt und der Flo hat irgendwie nicht dran gedacht und sitzt im Pyjama da.
Das kann ich mich sicher nicht erinnern, dass das ausgemacht war. Aber ich meine, immerhin, es ist jetzt nicht die oben ohne Zeit. Die kommt dann erst später im Sommer. Die steht uns noch bevor. Aber ich sitze schon im Pyjama. Ich bin direkt vom Ergometer runter, habe mich duscht und 18:30, das ist so eine Zeit, wo man sich denkt, in zwei Stunden gehe ich schlafen, so wie mir jetzt dazwischen noch was anziehen oder gehe ich gleich im Pyjama und ich habe mich für Zweiteres entschieden.
Ja, das mit im Sommer nackt vor der Kamera sitzen ist ein weiterer Grund gegen Videopodcast oder vielleicht für, je nachdem.
Auf OnlyFans dann.
Ja, also wir werden jetzt aus gegebenem Anlass aus der heutigen Aufnahme keine Videos produzieren. Aber in den nächsten Wochen irgendwann werden wir das einmal machen, dass wir uns zu Hause mit einem normalen Gewand vor die Kamera setzen, nicht mit Pyjama und dann wird es hier und da vielleicht ein paar so kurze Ausschnitte geben. Aber für heute haben wir uns ja ein wirklich interessantes Thema ausgesucht. Und zwar ein Thema, an das ich schon öfters gedacht habe, weil mir aufgefallen ist, wenn man mit Menschen spricht, die unsupported Events bestreiten oder bestritten haben, dass da halt manchmal, finde ich, die Auslegung der Regeln mehr oder weniger ernst genommen wird. Vielleicht gar nicht aus dem Grund, dass man sich nicht drum kümmert, sondern vielleicht einfach, weil es nicht immer eindeutig klar formuliert sind, weil es manchmal gar nicht einfach ist, alle Regeln wirklich zu verinnerlichen und auch in Stresssituationen quasi griffbereit zu haben. Und deswegen wollen wir heute eine Stunde lang über die Regeln und den Spirit von Unsupported-Rennen sprechen.
Genau, und ein heißes Thema. Wir werden uns hoffentlich nicht in die Nesseln setzen. Wir werden das da die ganzen Kontroversen versuchen, irgendwie aus unserer Sicht zu besprechen. Und zu dem, was du gesagt hast, kommt natürlich auch so, dass jeder und jede Veranstalterin auch ein bisschen eine andere Version des Spirits und der, ich sag's jetzt unter Anführungszeichen, Regeln, weil es gibt ja keinen Weltverband, der irgendwie verbindlich Regeln vorschreibt, sondern es gibt vermeintlich 10 Regeln, die von Mike Hall aufgestellt wurden, die Lost Dots, also der Veranstalter Lost Dots sehr, sehr ernst nimmt, aber die anderen Veranstalter legen das nicht so aus oder fühlen sich an diese nicht gebunden und haben dann so ihr eigenes Set und ihren eigenen Spirit. Und da versuchen wir uns jetzt ein bisschen durchzunavigieren und zu schauen, ja, was einfach uns mehr oder weniger unsere Meinung dazu abgeben. Meinungsstark sind wir ja. Wir haben zwar nicht das größte Wissen, aber viel Meinung.
Wir haben aber schon davor jetzt noch kurz was anderes und zwar ein bisschen was Lustiges hoffentlich. Und zwar, wir wollten immer schon Rubriken oder Kategorien bei uns einführen und Feedback der Woche sozusagen haben wir schon öfters gehabt, aber wir haben das jetzt nur ein bisschen erweitert und können voller Stolz heute sogar Einspieler präsentieren, die das Ganze ankündigen.
Feedback der Woche.
Das haben wir natürlich total selbstlos gemacht und nicht, um da das Engagement zu steigern auf den diversen Podcast-Plattformen. Nein, aber wir freuen uns ja natürlich immer über Feedback und deswegen wollen wir das da auch irgendwie im Podcast würdigen. Und bevor du zu dem kommst, was du eigentlich rausgesucht hast, möchte ich sagen, es hat vor kurzem jemand unsere 10. Episode kommentiert und darüber freue ich mich richtig. Das finde ich richtig cool. Und nicht nur so, hey, ich habe einen Podcast entdeckt, sondern tatsächlich inhaltlich kommentiert. Das finde ich richtig cool und ich hoffe, sie bleibt dran. Dann kann sie in 3 Jahren diese Folge kommentieren und fühlt sich vielleicht angesprochen.
Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil die ersten Episoden haben wir 2020 veröffentlicht, also mehr als 3 Jahre schon. Aber vielleicht hört man ja, wir haben Pausen gehabt hin und wieder. Wenn man wöchentlich einmal hört, dann ist man wirklich in 3 Jahren bei der heutigen Folge. Der Philipp hat uns geschrieben, und zwar auf Spotify, auf unseren Jahresrückblick, hat er sich bedankt für das tolle Podcast-Jahr. Ich habe letztes Jahr mein erstes Ultra-Event erfolgreich abgeschlossen. Nicht zuletzt dank euren Podcast-Folgen, welche mich stets motiviert und mir wertvolle Tipps mitgegeben haben. Für 2025 habe ich mich beim Three Peaks Bike Race angemeldet, da mir Flo's Berichte sehr gut gefallen haben. Danke, Christoph, auch für deinen sympathischen Vortrag an unserer Schule. Bis bald.
Bis bald im Orpheum steht da. Leider schon ausverkauft, aber ja, Philipp, bis bald im Orpheum.
Ja, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber wir haben uns halt getroffen, er ist Lehrer, als ich da in der Schule gewesen bin und eben einen Vortrag gemacht habe für die Schülerinnen. Und mir hat es wirklich sehr gefallen, dass er sie für Three Peaks anmeldet, weil Flo, du ihn sozusagen inspiriert hast. Und wir wünschen natürlich alles, alles Gute.
Und viel Erfolg natürlich, ja. Wir haben noch eine zweite Kategorie, die haben wir jetzt eigentlich gar nicht groß angekündigt und trotzdem haben wir schon einen Eintrag dafür. Vielleicht spielst du mal den Jingle ab und dann reden wir weiter.
Frage an den Profi.
So wie nur einer im Pyjama da sitzt, ist auch nur einer von uns zwar Profi, deswegen nehme ich an, das geht an dich und ich lese einfach mal die Frage vor und dann habe ich vielleicht als Nicht-Profi auch was dazu zu sagen. Also die Frage kommt von Frank. Lieber Christoph, es ist immer wieder schön, deine Stimme zu hören und insbesondere deine Geschichten zu hören. Vielen Dank dafür. Nun habe ich doch eine Frage, die mich aktuell beschäftigt. Hast du für dich eine Formel, in der du Strecke und Höhenmeter ins Verhältnis setzt? Ich habe bei einer Planung einer alternativen Route, bei der ich 300 Kilometer mehr Strecke habe, aber dafür 6000 Höhenmeter spare. Ich kann mich erinnern, dass der Flo beim letzten Three Peaks lieber eine Strecke mit weniger Höhenmeter, aber deutlich mehr Kilometer gefahren wäre. Viele Grüße.
Ja, die Frage finde ich super, weil ich tue ja gern Kopfrechnen, wenn ich am Radl bin. Und natürlich habe ich eine Formel, und zwar ganz eine exakte. Ich nehme die Höhenmeter und die Kilometer jeweils zum Quadrat, mache eine quadratische Gleichung und nehme dann für die Kurvendiskussion die kleine Lösungsformel, wobei die Höhenmeter P und die Kilometer Q sind und berechne dann die Extremwerte mit der ersten Ableitung. Und die Ergebnisse, also die Nullpunkte, werden dann noch mit dem Systemgewicht multipliziert. Der Wettereinfluss wird zu 30% eingerechnet. Und wenn das Ergebnis kleiner 1 ist, nehme ich die bergige Option. Bei größer 1 vorher flach. Und das ist so eine munter machende Kopfrechenaufgabe für unterwegs.
Das war jetzt natürlich ein Mathematikwitz für die Feinspitze. Ich bin keiner, weil Iodex non calculat. Meine Studienwahl hat da schon mit hineingespielt. in meine Rechenschwäche.
Ich hoffe, dass der Witz jetzt nicht komplett in die Hosen gegangen ist und ich da was Sinnloses geredet habe, aber ich kann mich noch ein bisschen an die Matura erinnern. Und ja, natürlich habe ich keine, also ich glaube, natürlich habe ich keine Formel und ich glaube, das kann man nicht so immer klar sagen, weil es kommt natürlich darauf an, okay, mehr Höhenmeter, weniger Kilometer, aber wie steil, wie hoch, welches Wetter, ist es dunkel, ist es hell? Ich denke, bei gutem Wetter kann man durchaus die bergige Option fahren, bei Regen oder bei Dunkelheit eher weniger. Gibt es dort Einkaufsmöglichkeiten? Habe ich genug Proviant? Muss ich vielleicht unterwegs eine Schlafpause machen? Das spielt alles mit und dann natürlich noch die persönliche Vorliebe. Also ich persönlich tendiere immer zum flachen Fahren. Ich bin ein guter Zeitfahrer, aber bin halt relativ schwer. Andere fahren vielleicht lieber auf den Bergen oder durch die Berge. Und ich würde sagen, gut ist immer auf seiner Planungsplattform beide Routen genau zu planen, dann zu vergleichen und vielleicht sogar beide griffbereit zu haben und unterwegs dann je nach Situation die bessere zu verwenden. Und auch wenn die absoluten Werte von zum Beispiel Komoot jetzt nicht von der Zeit her genau stimmen, die berechnete Fahrzeit, aber es ist sicher hilfreich, wenn man beide Routen dann vergleicht und sieht, welche theoretisch schneller oder langsamer ist. Was sagst du, Flo, zu dem Ganzen?
Ja, also jetzt bei mir speziell bei meinem Three Peaks, warum ich mich gegen die längere mit weniger Höhenmeter entschieden habe, war eigentlich der, dass ich durch Brescia, Bergamo und ganz knapp an Mailand vorbei hätte müssen. Und mir ist da beim Planen eigentlich aufgefallen, da sind so viele Straßen, da gibt es so viele Möglichkeiten und ich kenne mich dort in der Gegend nicht aus und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich da durch die Großstädte mit dem vielen Verkehr, man weiß ja nicht genau, zu welcher Tageszeit man dorthin kommt, einfach viel mehr Zeit verlieren würde. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wäre es die bessere Wahl gewesen. Es wären 100 Kilometer mehr gewesen für 2000 Höhenmeter weniger. Und das ist, was ich immer denke, für mich selber eine gute Faustregel. Man braucht sich nur ausrechnen, wie lange brauche ich für 100 Kilometer? Wenn ich schon recht lang unterwegs bin und recht müde bin, würde ich sagen, wahrscheinlich 5 Stunden. Wie lange brauche ich für 2000 Höhenmeter? Und man darf eins nicht vergessen, wenn man die Höhenmeter vor allem in den Alpen fährt, dass man die Zeit, die man bergauf verliert, auf der Abfahrt eben nicht zufährt. Weil es sind enge Straßen, es sind Serpentinen, man ist müde, man kann da jetzt einfach nicht, wenn man mit 10 km/h bergauf fährt, man kann dann nicht mit 50 bergab fahren, um den Schnitt wieder reinzuholen. Also das wäre so ungefähr mein Kipppunkt. So, ich würd 100 Kilometer gegen 2000 Höhenmeter tauschen. Ungefähr, hängt natürlich im Einzelfall von Details ab, aber das wäre so meine Daumenregel.
Es ist jetzt aber dann auch nochmal die Frage, ob das jetzt da, weiß ich nicht, 30 kleine Hügel sind oder ob das ein Großglockner ist, weil Höhenmeter sind nicht Höhenmeter.
Genau, das war jetzt eben in meinem Beispiel speziell das Three Peaks gedacht, weil das wären 2 große Alpenpässe gewesen, die ich mir erspart hätte und im Nachhinein betrachtet wäre das die bessere Variante gewesen.
Ich hoffe, wir haben damit ein bisschen helfen können, beziehungsweise einen Denkanstoß geben können, wenn es zu so einer Entscheidung kommt. Und in Zukunft werden wir immer wieder einmal, jetzt nicht in absolut jeder Folge, Feedback und Fragen einbauen und freuen uns dann natürlich immer über eure Zuschriften. Und falls einmal sonst Fragen sind und wir das nicht im Podcast besprechen können, dann versuche ich das auch so zu beantworten.
Also warte, ich hole mir noch schnell was zum Trinken und dann geht's los. So, bin schon wieder da.
Perfekt.
Der Softdrinkhersteller meiner Wahl hat auch gerade einen Lauf. Jetzt haben sie den nächsten Rückruf. Jetzt habe ich nur mehr eine 1-Liter Flasche gekriegt. Ich hoffe nicht, dass ich die jetzt austrinke während der Aufnahme.
Haust du Cola rein?
Ja.
Weil du im Pyjama sitzt und bald schlafen gehst.
Ja.
Okay.
Weil ich das Gefühl habe, ich habe es mir verdient, aber ich hoffe, dass ich nicht die ganze austrinke. Also, gehen wir rein. The Spirit, der Unsupported Spirit.
Werbung. Wir erleben gerade die ersten warmen Tage. Der Frühling ist nicht mehr fern und dementsprechend dauert es auch nicht mehr so lang, bis die Saison losgeht. Wie steht es um deine Ausrüstung, Flo? Bist du schon bereit?
Ja, also der Frühling ist schon ein bisschen fern, aber die ersten Rennen werden schneller kommen, als man denkt. Und es wird so oder so darauf hinauslaufen, dass man das ein oder andere noch last minute irgendwo versucht zu besorgen oder zu bestellen. Aber zumindest die Basics der Ausstattung sollte man benannt haben. Und da gehören natürlich auch die Bikepacking-Taschen dazu. Und von Cyclet gibt es jetzt passend dazu ein neues Produkt, und zwar die klassische Frameback, einfach länger, weil man hat es gesehen auf meinen Fotos vom Three Peaks, mit einer größeren Rahmengröße ist schon noch ein bisschen Platz am Oberrohr für eine längere Frameback, wenn man ein bisschen mehr mitnehmen möchte als ich. Ist ein super Produkt und wird jetzt im Februar gelauncht.
Die Frameback XT nennt sie sich und wir freuen uns immer, wenn am Materialsektor, am Equipmentsektor einfach Neuigkeiten präsentiert werden, weil es gibt halt immer Verbesserungspotenzial und es ist halt, wer einen kleinen Rahmen hat, hat manchmal das Problem, dass die Tasche zu groß ist oder dass die Floschen keinen Platz mehr haben, wenn man seine Ausrüstung drauf gibt, und wer einen großen Rahmen hat, der verschenkt vielleicht einen Platz und das ist jetzt damit verbessert.
Ganz genau, und daran sieht man einfach, dass Cyclite immer am Puls der Zeit ist, sie ständig weiterentwickelt, sie nie stehen bleibt. Und das merkt man auch an so Kleinigkeiten, weil ich bin gerade durch den Shop gegangen und habe gesehen, für dieses kleine Schnürchen, das am Reißverschluss dranhängt, damit man den Reißverschluss besser auf- und zumachen kann, das kann man nachkaufen in verschiedensten Farben, ganz grelle Neonfarben und auch meiner Meinung nach relativ langweilige Farben. Aber es ist eine Kleinigkeit, es ist nicht wahnsinnig notwendig, aber an solchen Details merkt man halt, dass sich jemand wirklich mit dem Produkt auseinandersetzt.
Es ist nicht jeder so farbenfroh wie du und so bunt. Aber diese Zip-Bänder sind auch reflektierend oder fluoreszierend, das heißt, es ist leichter in der Nacht, wenn es dunkel ist, den Reißverschluss zu finden. Und ja, ein kleines, aber feines Update zu den Produkten, die sowieso sehr gut sind, sehr leicht, sehr aerodynamisch und einfach Top-Qualität. Bestellen könnt ihr die ganzen Sachen auf www.cyclite.cc oder auch bei mir in meinem Online-Shop auf www.ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Also vielleicht das nur dazu sagen, dass wir jetzt speziell übers Rennfahren sprechen und nicht übers Bikepacken und übers Radreisen, sondern wirklich jetzt speziell aufs Rennfahren. Ja.
Ja, natürlich. Also das, was wir jetzt da besprechen, da geht es um Radrennen, weil es Transcontinental Race heißt, deswegen Race, weil es ein Rennen ist. Und da gibt es natürlich viele Rennen und viele unterschiedliche Regeln. Und vielleicht erzähle ich mal ein bisschen was von meinen ersten Erfahrungen, und ich würde dann auch gerne wissen, wie es dir gegangen ist bei deinen ersten Unsupported Rennen, weil ich habe das doch extrem verinnerlicht, dass Race Across America, Race Around Austria, wie auch immer, komplett andere Regeln haben. Die sind einfach in Fleisch und Blut übergegangen und ich bin es einfach wirklich gewohnt gewesen, dass es grundsätzlich einmal, wenn man andere Athleten, andere Teilnehmer trifft, dass es immer fein ist, wenn man gegenseitig sich helfen kann. Zum Beispiel zwei Anekdoten. Race Around Slovenia. Mein Auto 2009 hat eine Panne. Muss in die Werkstatt, dass ich da selber Kabel verlegt habe zu den Lautsprechern, dass wir Elektrikproblem gehabt haben. Auf das muss ich nicht näher eingehen. Auf jeden Fall mein Auto hat eine Panne gehabt. Und das war natürlich nicht vorgeplant, dass sie jetzt mich allein fahren lassen, sonst hätte ich mehr Trinkflaschen oder Proviant mit dabei gehabt, sondern das war leider sehr unerwartet. Und dann habe ich natürlich ein Problem gehabt, weil ich war auf Position 2, vor mir Juri Robic, und ich habe nichts mehr zum Essen trinken gehabt. Und es hat dann sogar die Rennleitung das irgendwie auch mitbekommen und die haben dann das Team vom Jure informiert und die haben auf mich gewartet und haben mich verpflegt. Und die Grundidee ist so halt immer gewesen, wenn jemand ein Problem hat, ist das irgendwie ein Zeichen von Fairness und Sportgeist, dass man den anderen hilft. Das sieht man auch bei den Profis immer wieder, dass da oft Kleinigkeiten sind oder nette Gesten, dass man sagt, hey, irgendwer hat ein technisches Problem, ich würde es nicht ausnützen, sondern ich warte, bis der wieder quasi fahren kann. Und die zweite Geschichte war ähnlich, das war nur ein Rollentausch. Der Gerhard Gulewitz hat beim Race Across America auch einmal ein paar Kilometer ohne sein Begleitfahrzeug fahren müssen, hat einen Reifendefekt gehabt. Wir haben ihm ein Laufrad geborgt, er hat das Laufrad wechseln können, hat weiterfahren können. Und ich glaube, einen Tag später ist dann sein Team wieder zu uns gekommen und hat uns das Laufrad zurückgegeben. Und das ist halt irgendwie Sportsgeist, das ist Fairness und das habe ich einfach in meinem Kopf verinnerlicht gehabt. Und Unsupported ist ganz anders und das ist mal wichtig zu betonen. Ich habe die Regeln wirklich studiert, habe viel Podcasts gehört, viel Bücher gelesen, weil ich gewusst habe, ich muss da umlernen, ich muss da meine Intuition ein bisschen ablegen und es geht bei Unsupported nicht darum, dass man anderen nicht hilft, weil es unerwünscht ist zu helfen, sondern dass man es aus eigener Kraft vom Start bis ins Ziel schafft. Das ist die Grundidee. Nicht das Helfen ist schlecht, sondern wenn du es nicht schaffst, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, dann bist du nicht in der Wertung als offizieller Finisher. Das ist die Grundidee und mit dem wollte ich einmal anfangen.
Ich möchte da gleich reinsteigen, weil aus meiner Sicht nicht nur das, es selbst geschafft zu haben, der Grund dafür ist, sondern auch der Fairness-Gedanke, der mir sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht kannst du dir erinnern an deine 24 Stunden von Le Mans, wo du als Solostarter in jeder Runde durch die Boxengasse musstest mit Geschwindigkeitsbegrenzung, während deine direkten Konkurrenten eine Viererstaffel zur Verfügung hatten, die direkt dann deine Konkurrenten auf der Strecke versorgt haben. Und es ist ein sehr schmaler Grat zwischen Hilfeleistung und ich stelle mir einfach ein Team auf, das mich unterwegs versorgt. Weil wenn ich jetzt unbegrenzte finanzielle Mittel hätte, was hindert mich daran, mir 2, 3 gute Radfahrer einzukaufen, die mich unterwegs vom Rad aus versorgen, die für mich einkaufen fahren, die vorausfahren, die für mich Schlafplätze suchen. Also das ist jetzt natürlich im Extrem zu Ende gedacht, aber für mich spielt da auch der Fairness-Gedanke rein, um sowas gleich von Anfang an zu unterbinden. Weil wenn ich sage, okay, bei einer Reifenpanne, man darf die Pumpe herborgen oder man gibt einen Schlauch her oder man hilft mit jemandem, der noch nie einen Tubeless Plug benutzt hat und nicht weiß, wie das geht, ich habe jetzt meinen eigenen Support-Mechaniker dabei.
Ja, und deswegen ist es halt wichtig, dass man die Regeln im Vorfeld auch kennt und versteht, weil das Beispiel, was du jetzt auch gesagt hast, 24 Stunden Rundstreckenrennen, da ist es halt einfach erlaubt, Windschatten zu fahren und das muss man halt vorher wissen oder man muss halt vorher sich im Prinzip darüber im Klaren sein und dann kann man immer noch entscheiden, ob man es macht oder nicht, aber Unwissenheit kann dann halt oft wirklich Enttäuschung zur Folge haben.
Deswegen wäre es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass jeder und jede Veranstalterin sich überlegt, wie detailliert man die Regeln, die man anwenden möchte bei seinem eigenen Rennen, auch ausformuliert. Gut, wahrscheinlich jetzt Berufskrankheit bei mir, aber ich habe es halt gern sehr klar, sehr eindeutig, damit ich genau weiß, worauf ich mich einlasse. Und wenn wir vielleicht gleich zum nächsten Thema überspringen, du hast gesagt, beim Ram und beim Ra ist es ganz klar, wenn man jemanden überholt, dann darf man genau für 15 Minuten nebeneinander herfahren. Und davor und danach gibt's keinen Windschatten, das ist ganz klar geregelt und man darf 15 Minuten nebeneinander herfahren.
Pro Tag.
Pro Tag.
Genau. Und das ist ein Beispiel, das ich mir halt hervorgekramt habe, weil wir haben bei Ansupported-Rennen, ich meine, wir müssen jetzt da natürlich vorher nochmal kurz die Regeln besprechen, nicht im Detail, weil die sind eh sehr kurz, aber es hat halt ein paar Fälle gegeben, wo es Regelverstöße gegeben hat, beziehungsweise wo die Rennleitung dann eingeschritten ist. Und das ist eben auch ein Beispiel, das Nebeneinanderfahren, das hat es beim Transcontinental Nummer 9 gegeben, Sebastian und Anatol. Und wie du sagst, du ist halt einfach die Regel nicht ganz klar formuliert. Das haben wir auch mit dem Sebastian, wie er bei uns zu Gast war, kurz besprochen. Und ich bin auch der Meinung, klare Regeln sind wichtig, weil niemand will absichtlich einen Regelverstoß machen. Aber wenn es halt schwammig formuliert ist, ist es einfach schwierig, das wirklich klar einzuhalten. Weil ein extended amount of time, den man nebeneinander fahren darf, man weiß halt nicht, ob das 5 Minuten sind, 5 Stunden oder ein ganzer Tag. Das ist halt einfach unklar. Und 15 Minuten pro Tag finde ich wesentlich besser. Oder zum Beispiel beim Ram, beim Ra, Stopptafeln nicht stehen bleiben, ist 15 Minuten Penalty. Die zweite Stopptafel 30 Minuten und die vierte Stopptafel ist gleich Disqualifikation. Ganz, ganz klipp und klar. Und ich habe das einmal sogar besprochen mit jemandem von Lost Dot und sie sagen, sie wollen gewisse Regeln nicht so klar definieren. Sie wollen zum Beispiel auch nicht die Penalties vorher schon definieren, weil man will verhindern, dass man das abwiegt, dass jetzt jemand, der mitmacht, hergeht und sagt, okay, ich überlege mir, wie hoch ist die Chance, dass ich erwischt werde? Wie hoch ist der Vorteil? Wie groß ist der Vorteil, wenn ich bei Rot drüber fahre oder bei der Stopptafel weiter fahre? Und wenn ich das 20, 30, 50, 100 Mal mache, habe ich mir mehr Zeit erspart, als eventuell der Penalty mir Zeit nimmt. Und dieses Abwiegen von für und wider steht ein Regelverstoß dafür, das will man vermeiden. Und deswegen gibt es zum Beispiel beim Transcontinental ganz komische Zeitanpassungen, wie es genannt wird, im Ziel. Da hat dann jemand ein Penalty von 5 Stunden und 37 Minuten, weil halt einfach wirklich das dann in jedem Fall einzeln nochmal überlegt wird, wie viel wird da quasi Zeit draufgeschlagen auf die finnische Zeit.
Das führt leider aus meiner Sicht ein bisschen zu Intransparenz und vor allem, wenn man dann das Gefühl hat, dass es nicht gleichmäßig und für alle gleich angewandt ist. Wenn man das Gefühl hat, der ein oder andere kommt damit durch, obwohl es aus dem Dot-Watching, was natürlich nicht hundertprozentig genau ist und nur die von Lost Dots haben die genauen GPS-Daten. Und das kann dann schon zu Frust führen. Deswegen bin ich eher ein Fan von klaren Regeln mit klar definierten Penalties im Vorhinein. Nicht, um das dann auszureizen, sondern einfach, damit man dann im Nachhinein klar nachvollziehen kann, wer hat warum welchen Penalty kriegt.
Wenn man weiß, 15 Minuten sind erlaubt, fährt man, wenn man möchte, 10 Minuten nebeneinander, schaut auf die Uhr, weiß, es ein paar Minuten gibt es noch und nach 13 Minuten beendet man langsam das Gespräch und nach 14 Minuten trennt man sich wieder. Weil man will natürlich keinen Regelverstoß machen. Und dann ist es einfach klipp und klar. Das wäre für mich wünschenswert.
Aber und wenn man 16 Minuten fährt, dann weiß man schon vorher, okay, ich kriege jetzt Hausnummer 30 Minuten Penalty.
Was natürlich nicht geht, ist bei Ansupported-Rennen viel zu kontrollieren. Das kann einfach, gerade bei Rennen, wo man freie Routen plant, ist einfach nicht machbar. Du bräuchtest unendlich viele Officials, weil, stell dir vor, Transcontinental, 350 Menschen, die da mitmachen, 350 verschiedene Routen, unmöglich, das zu kontrollieren vor Ort auf der Strecke. Und ich glaube, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man macht es immer noch für sich selber. Es gibt nichts zu gewinnen. Kein Preis, kein Preisgeld. Es geht um die eigene Erfahrung, ums eigene Erlebnis. Und dass da nicht kontrolliert werden muss, finde ich auch völlig nachvollziehbar. Trotzdem, glaube ich, will jeder selber im Ziel ankommen und wissen, man hat quasi die gleichen Voraussetzungen wie alle anderen gehabt und hat sich da nicht irgendwie einen Vorteil gegenüber verschafft. Und das ist halt irgendwie so einmal der Grundethos, glaube ich, der ganz wichtig ist.
Ja, und ich denke auch, dass wirklich die allermeisten den Spirit auch wirklich in sich drinnen tragen, wenn sie da teilnehmen, weil du sagst, also, es gibt kein Preisgeld, es gibt nichts zu gewinnen. Außerhalb dieser sehr, sehr kleinen Szene interessiert sich niemand dafür. Sondern man macht es ja wirklich für sich. Ja, man macht es ja wirklich nicht, um irgendjemand anderen was zu beweisen oder, und man bescheißt es ja nur selbst. Also da bin ich dann schon auch dafür, dass wenn jemand beim Regelverstoß erwischt wird, dass so rigoros durchgegriffen wird, aus den Fairnessgründen, aber nicht, damit jetzt irgendjemand vom 37. auf den 36. Platz vorrutscht, weil darum geht's nicht. Aber einfach, dass alle, die in dieser Finisher-Liste stehen, von sich sagen können, ich habe das selbst ohne fremde Hilfe geschafft.
Wollen wir mal kurz die 10 kurzen, prägnanten Regeln überfliegen, für alle, die es vielleicht nicht kennen.
Ja.
Die Regel Nummer 1 lautet, und ich lese das jetzt vor von meiner Privé-Karte vom DCR. Ich habe die online gar nicht gefunden, aber sie sind wirklich so kompakt, sie passen quasi auf einen Führerschein, also auf eine Scheckkarte in der Größe. Und zwar lautet Regel Nummer 1, right from start to the finish, we are control points listed here. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend. Man soll einfach die Checkpoints richtig anfahren. Da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Die nächste Regel ist schon wichtiger. Da geht es nämlich darum, keinen Support von außen, keine Verpflegung von außen und keine Unterkünfte von einer Third Party, also von Freunden, Bekannten, Familie. Und da wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger, weil natürlich klipp und klar eigene Proviant, eigene Ausrüstung, eigene Ersatzteile, selbst einkaufen gehen, wenn man was braucht, sich selbst um alles kümmern, wenn man unterwegs eine kleine Herausforderung hat oder Panne. Aber es gibt dann halt schon auch so Grenzfälle, wie zum Beispiel, wenn man jemanden trifft, man hat einen Reifendefekt, darf man sich von dem eine Pumpe ausborgen.
Ja, also ich finde es gar nicht so strittig, wie es immer wieder dargestellt und diskutiert wird. Meiner Meinung nach ist einfach klar, jetzt je nachdem wie, in welcher Ausgestaltung, aber no private resupply, no third party assistance, no outside assistance ist für mich klipp und klar. Also jemand, der am Straßenrand steht mit einer Fahrradpumpe, ist outside assistance. Das ist für mich klar, auch wenn die andere Person selbst am Rennen teilnimmt. Das finde ich gar nicht so strittig, wie es dargestellt wird. Für mich wäre da einfach die, wenn man vor einer Frage steht, ist es jetzt outside assistance oder third party assistance. Wenn jemand anderes da vorbeikommen würde, genau in dem Moment, hätte er diese Möglichkeit auch, ja, auf diese Ressource zuzugreifen. Also das ist ganz, ganz offensichtlich. Das private Haus, wenn die Route zufällig durch Graz durchgeht und ich fahre bei meiner Wohnung vorbei, das kann niemand anders machen, als ich dort einzuchecken. Ja. Das gilt auch für einen Fahrradshop, der mich im Tracking sieht und für mich außerhalb der Öffnungszeiten offen hat. Das ist auch für mich ganz eindeutig. Wenn der Fahrradshop nicht auf seiner Webseite stehen hat, während des TCRs Zeiten um 2 Stunden verlängert und ist statt bis 17:30 für jeden bis 19:30 da ist, ist es ganz klar, dass das Outside Assistance ist.
Das ist alles klar, was du sagst. Und trotzdem gibt es ein paar Varianten, wo es ein bisschen schwieriger wird, weil ich habe da letztens, das war in der Facebook-Gruppe, in so einer unsupported Facebook-Gruppe, da hat es wirklich eine Diskussion gegeben mit 70, 80 Kommentaren, da waren teilweise ganz, ganz gute Ansichten dabei und manchmal ist es halt nicht ganz so klar, weil natürlich bei seiner eigenen Wohnung einfahren oder bei von Freunden, Bekannten was kriegen, geht absolut nicht, aber wenn jetzt zufällig Wanderer am Berg sind und du hast ein Mountainbike-Rennen und du hast eine Panne, diese Menschen, die gerade zufällig da sind, würden jedem anderen auch helfen. Und da gibt es halt dann Leute, die sagen, ja, ich würde die Hilfe annehmen. Andere sagen, ich würde die Hilfe nicht annehmen. Ich weiß noch, bei meinem ersten Transcontinental hat am zweiten Tag ein Teilnehmer eine Panne gehabt und hat zwei Pumpen war irgendwie kaputt oder hat das verloren. Und ich bin dann vorbeigefahren bei ihm und er hat kurz gewunken und mich gefragt, ob ich ihm seine Pumpe borgen kann. Und ich habe natürlich gesagt, bist du da sicher? Weil laut Regeln ist es nicht im Sinne der Unsupported-Regeln und das können wir nicht machen. Also ich möchte meine Pumpen nicht herborgen, weil dann sind wir vielleicht beide disqualifiziert. Oder werden aus der Wertung genommen. Und jetzt müssen wir vielleicht an der Stelle nochmal kurz erklären, wenn jemand Hilfe braucht, muss man Hilfe leisten. Bei einem Sturz, bei einer gefährlichen Situation, erste Hilfe ist verpflichtend und ganz wichtig. Du gehst dann nicht mehr ums Radlrennen, du gehst dann wirklich um was Größeres. Wir reden jetzt da von Kleinigkeiten. Wenn man es nicht aus eigener Kraft schafft, so ein Problem zu lösen, dann ist man nicht unsupported bis ins Ziel gekommen. Natürlich ist so, das steht ja dann genau beschrieben auf diversen Webseiten, wenn jetzt jemand einen Sturz hat oder eine blöde Situation, ist der Ablauf so, man kommt hin, man fragt einmal, wie geht's, brauchst du Hilfe, soll ich dir helfen? Und wenn man dem anderen hilft, ist es so, dass der seine Privatkarte abgibt und beim nächsten Checkpoint gibt man es den Veranstaltern. Das heißt im Prinzip, sobald du Hilfe in Anspruch nimmst, ist es gut und schön, aber du bist im Prinzip aus der Wertung. So ist die normale Vorgehensweise. Wenn dann aber man bespricht, hey, na, ich kann das doch alleine lösen und dann fährt man eben weiter und derjenige macht es dann doch selbst, dann ist natürlich alles perfekt. Und ich habe eben diesen, ein Franzose war das, die Pumpe nicht geborgt, habe trotzdem kurz mit ihm geredet, der hat gesagt, ja, nein, er muss halt schauen, er muss halt wahrscheinlich weitergehen oder so. Und ein paar Tage später, wir haben uns dann im Ziel wieder gesehen, also er hat es dann anscheinend irgendwie geschafft. Und das war eben auch so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich gewusst habe, okay, ich habe jetzt das verinnerlicht und das, man fühlt sich extrem schlecht, wirklich. Man fühlt sich so unfair und so egoistisch und so asozial. Aber im Endeffekt ist er dann auch im Ziel angekommen und hat gewusst, hey, er hat es doch mit seinen eigenen Ressourcen geschafft. Und es ist halt bei Unsupported nicht so, dass es darum geht, dass der beste Radlfahrer gewinnt, sondern der mit dem besten Gesamtkonzept, der sich am besten ausgerüstet hat, der am besten mit solchen Situationen umgehen kann und der es halt aus eigener Kraft schafft. Und der Instinkt sagt, hey, jemand braucht Hilfe, bitte hilf ihm. Aber da muss man echt ein bisschen umdenken.
Nochmal, wir reden jetzt immer von der extremsten Auslegung der Regeln bei den Veranstaltungen von Lost Dots. Ich bin auch schon Rennen gefahren, wo drin steht explizit, wir helfen einander. Helfen ist erlaubt. Also das gibt's auch. Ja. Und ich habe auch schon jemandem geholfen, der zwar ein Big-Zeug mitgehabt hat für ein Loch im Schlauch, aber das noch nie gemacht hat. Und dann habe ich ihm den Schlauch gepickt, ja. Weil aber in den Regeln explizit drin gestanden ist, dass es erlaubt ist.
Welches Rennen war das?
Das war beim Seven Serpents Quick Bite, ja, beim zweiten Mal.
Über Verpflegung sollen wir vielleicht auch noch reden. Du kannst dich noch erinnern, oder ans Coca-Cola Gate, das ist ja wirklich extrem groß und breit diskutiert worden zwischen Ulrich Bartholmös und mir.
Ja, kann ich mir erinnern. Vielleicht magst du selber kurz erzählen, was genau passiert ist und dann können wir ja drüber sprechen, ob das jetzt Outside Assistance war oder nicht.
Werbung. Flo, wo bestellst du eigentlich dein Radlzeugs?
Ich versuche ja immer, wenn es geht, lokal einzukaufen. Aber gerade bei, wenn man ein bisschen was Spezielleres braucht bei Fahrradteilen, ist es nicht immer einfach. Dann bin ich darauf angewiesen, wo gibt es das spezielle Teil, das ich brauche, lagernd und sofort, weil ich komme ja natürlich immer auf dem letzten Drucker drauf, was ich brauche.
Kennst du meinen Ultracycling-Shop?
Den kenne ich natürlich auch.
Du bestellst selten bei uns, aber du kennst das.
Ja, genau.
Die Sabine und ich haben jetzt über viele Jahre schon unseren Shop aufgebaut und wir haben halt Bikepacking-Taschen von Abitura und Cyclite im Angebot, zum Beispiel wir haben Sportnahrung, wir haben Kohlenhydratgetränke, Riegel, Gels von Peroton, wir haben Flüssignahrung, nicht nur Schoko oder Vanille. Wir haben Bücher zum Thema Ultracycling und Radsport, wir haben Trikots, wir haben Radlhosen, wir haben Kettenwachs, T-Shirts, Pullis, ein paar Sitzfleisch, Fanartikel und ja, ich bin der, was testet und die Sabine ist die, was alles andere macht. Sie verpackt, sie bestellt, sie beantwortet E-Mails, sie macht die Buchhaltung und schupft den Laden komplett souverän. Ich muss manchmal helfen, wenn ein bisschen viel los ist und ihr merkt es daran, dass die Sachen, die wir bei uns im Haus per Hand einpacken, immer korrekt ankommen, es sei denn, ich habe meine Finger im Spül und kann schon mal sein, dass statt einem Jawui-Käppi ein Sitzfleisch-Käppi verpackt wird, aber auch das bringen wir dann wieder hin.
Ja, und es trifft sich eigentlich ganz gut mit meiner Devise, Shop relativ local. Es ist zumindest nicht irgendein großes, gesichtsloses Konglomerat dahinter, sondern wirklich ihr zwar.
Ja, und wir machen das auch wirklich bei uns zu Hause und haben jetzt kein externes Logistikzentrum oder so. Und deswegen sind auch die Sachen, die wir verschicken, immer mit einer kleinen Widmung oder Signatur. Und wer ganz lieb fragt, bekommt auch eine Signatur vom Flo in sein Buch zum Beispiel. Und wenn ihr bei uns was bestellen möchtet, es gibt jetzt bis 13. Februar, also 2 Wochen lang, einen 5% Rabatt und zwar mit dem Code Hummelmodus. Und den gebt ihr einfach ein bei der Bestellung auf www.ultracyclingshop.com. Und Flo, da gibt es nichts blöd zum Lachen.
Nein, muss ich schauen, ob ich jetzt aktuell auch was brauche. Dann kann ich den gleich einlösen.
Werbung Ende. Transcontinental 2022. Ich habe nach einer Woche im Rennen es irgendwie geschafft, ganz noch vorzufahren. Und dann habe ich in Ulrich nie gesehen im ganzen Rennen. Erst nach einer Woche haben wir uns irgendwo getroffen. Wir waren ein paar Minuten voneinander entfernt auf der Strecke und es war halt kurz vor Parcours in Rumänien. Das heißt, wir waren auf der gleichen Route. Und ich bin gerade aus einem kleinen Shop rausgekommen. Der Ulrich ist gerade dahergekommen und wir haben uns kurz begrüßt und haben gesagt, hey, wie arg ist das? Wir fahren seit einer Woche da irgendwie Kopf an Kopf, beziehungsweise er war zuerst weiter vorne und ich habe dann aufholen können, er hat zu kämpfen gehabt und hat sie bravourös geschlagen und ist trotzdem weitergefahren. Und dann treffen wir uns und ich habe gesagt, okay, plaudern wir ein paar Minuten und ich habe ihm eine Cola bezahlt. Aus einer netten Geste, einfach ohne nachzudenken. Und ich habe bis heute noch kein schlechtes Gewissen, aber das war halt, wenn man es genau nimmt, nicht ganz regelkonform, weil der Ulrich in dem Moment Hilfe von einem anderen Radlfahrer bekommen hat, nämlich Verpflegungshilfe. Und die Idee von der Regel ist nämlich so, dass du selber für dich schauen musst, dass du genug zum Essen, zum Trinken dabei hast, dass du früh genug einkaufst, dass du vorausdenkst und dass du es schaffst, ohne auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein. Weil sonst könntest du ja ganz wenig Gepäck mitnehmen und super leicht sein und dadurch einen Vorteil haben und immer halt jemanden anbetteln, hey, bitte hast du es zum Trinken für mich. Du hättest im Rennen einen Vorteil. Und jemand, der für sich gut sorgt, hat mehr Gewicht, mehr Gepäck und ist damit eben langsamer. Und damit eben solche Fehlplanungen nicht riskiert werden, gibt es immer diese Regel, dass man sich selbst verpflegen muss. Und jetzt war es aber dann so, dass der Ulrich ja nicht angewiesen war auf meine Hilfe, weil er nicht gut geplant hat oder auf sich selber nicht geschaut hat, sondern ich will mir einfach eine Cola ausgeben, als nette Geste, wie man es halt unter Freunden macht. Und erst wie wir dann nach dem Rennen das der Rennleitung dargelegt haben und der Ulrich seine Rechnung hergezeigt hat, weil er kurz davor selbst einkaufen war, großzügig, das heißt, er hat genug zum Essen, zum Trinken an Bord gehabt. Dann hat die Rennleitung eben gesehen oder nachvollziehen können, dass er nicht in Not war, sondern dass das eben völlig belanglos war, dass ich da quasi die beiden Colas gezahlt habe. Und war super unangenehm für uns beide. Wir haben da einfach, es ist im Raum gestanden, wir wären disqualifiziert. Und wir haben beide nichts Schlechtes im Schilde geführt. Ich hab irgendwie halt das wirklich so empfunden, hey, wir sind super fair, wir sind nett zueinander, wir sind kollegial und das Rennen wird am Radl ausgetragen und nicht beim Einkaufen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, war es gut, dass diese Diskussion gegeben hat und dass auf das Thema ein bisschen sensibel und aufmerksam gemacht wurde. Und wir haben dann aber doch 3 Monate später oder so, wie die offiziellen Ergebnisse gekommen sind, haben wir doch noch eine Stunde Penalty gekriegt, jeder, was aber dann relativ wurscht war.
Das war eben bei deinem ersten Mal TCR. Du hast gelernt und auch andere haben von deinem Fehler gelernt. Vielleicht möchtest du kurz erzählen, wie der Robin die Situation in Slowenien gehandelt habt, wo ihr beide versucht habt, ins gleiche Hotel einzuchecken.
Wir stehen an der Rezeption. Ich war ein paar Minuten vor dem Robin dort. Es hat ihm in diesem Ort in Jesenice zu der Zeit, es war nach Mitternacht, es hat geregnet, nichts anderes mehr offen gehabt. Und glücklicherweise habe ich noch ein letztes verfügbares Zimmer buchen können. Und als ich gerade meinen Reisepass hingib und quasi eingecheckt habe, steht der Robin vor der Haustür und kommt herein und fragt, ob es noch ein Zimmer gibt. Und der Herr an der Rezeption sagt, na leider, es sei denn, wir würden uns das Zimmer teilen. Aber das müssen wir uns selbst natürlich ausmachen. Und der Robin und ich schauen uns an. Ich glaube, wir haben beide, jetzt kein Problem gehabt damit, aber andererseits haben wir uns beide gedacht, naja, passt das mit den Regeln zusammen oder nicht? Und dann hat der Robin selbst gesagt, na, bitte vergiss es, er sucht sich was anderes, er fährt weiter und wir wollen da quasi nichts riskieren, dass wir einen Regelverstoß machen. Und muss man zum Beispiel jetzt auch noch einführen zum Thema Robin. Wir haben halt da wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gehabt über mehrere Tage und ich habe immer wieder mal Fotos gemacht und das eben auch quasi schwarz auf weiß dann gehabt, dass wir immer Abstand eingehalten haben und dass wir nicht nebeneinander gefahren sind, weil rein vom GPS-Tracking könntest du das nicht so genau sehen. Und man hat dann einmal gesehen, okay, er ist 3 Serpentinen schon weiter oben am Berg oder er ist eben 1 Kilometer hinter mir, wie auch immer. Und das sagen immer auch die Rennleiter bei strittigen Situationen oder bei unklaren Situationen immer dokumentieren und dann quasi Flo in deinem Sinne als Jurist Beweismittel zur Verfügung stellen oder einfach die Rennleitung am Laufenden halten und unterwegs einmal was durchschicken, dass sie wissen, hey, da läuft alles fair ab.
Ja, also ich meine, in eurer Situation total verständlich, das mit dem Hotelzimmer, das ist ein richtiger Edge Case, finde ich. Das ist richtig schwer, das im Spirit da richtig zu beantworten. Also da würde ich mir keine klare Antwort geben trauen, weil unterstützt man sie wirklich gegenseitig, wenn man sie ein Zimmer teilt? Also ich hätte es auch nicht gemacht an eurer Stelle, aber ob man das so allgemein gültig sagen kann, dass das jedenfalls nicht erlaubt gewesen wäre, traue ich mich fast nicht sagen.
Ja, wie gesagt, es gibt eben manchmal schwierige Situationen, die nicht hundertprozentig klar sind. Gleich wie vorher das mit der Radlpumpe. Ich habe beim Transcontinental 224 selbst das Problem gehabt mit der kaputten Pumpe und habe dann irgendwie gewusst, okay, einen anderen Radfahrer, der vorbeikommt, vielleicht in nächster Zeit fragen, das geht sicher nicht. Aber theoretisch zurückgehen bis zum Checkpoint, dort fragen, ob es eine Pumpe gibt. Und ich habe nachher mit dem Rennleiter gesprochen. Ich meine, ich habe es zum Glück selbst lösen können. Mit einer Stunde basteln habe ich das irgendwie hinbekommen. Aber er sagt, rein theoretisch würde man zum Checkpoint zurückgehen oder jetzt zu irgendeinem x-beliebigen Hotel, wenn es eine Pumpe gibt, die jeder Gast, jeder Besucher verwenden darf, dann ist es in Ordnung. Dann steht es jedem zur Verfügung. Das ist ja die Grundidee. Man darf bei Unsupported-Trainern alles nutzen an Infrastruktur, an Geschäften, an Einrichtungen, die öffentlich zugänglich sind. Aber wenn jetzt der Mann oder die Frau im Hotel sagt, hey, eigentlich haben wir keine Pumpe da, aber ich kenne jemanden, ich rufe den an und der bringt dir eine Pumpe vorbei, dann ist das eigentlich Outside Assistance. Und das ist schon wieder so ein feiner Grad, wo man denkt, sie würden das auch für jeden anderen tun. Wenn jemand fragt, ob es im Hotel eine Pumpe gibt, nicht weil ich Christoph Strasser bin oder du Flo Kraschitzer, sondern jeder, der nicht fragt, würde von jemand anderem eine Pumpe gebracht bekommen. Es ist wirklich schwierig. Aber wie gesagt, die Regel besteht aus 7 Worten. Und das Ganze, was wir jetzt seit einer halben Stunde reden, wird mit diesen 7 Worten versucht, klar darzulegen.
Also, wie gesagt, wir reden immer über das, zumindest was mir bekannt ist, das Rennen oder die Veranstalter, die das wirklich nicht auf die Spitze treiben, aber die das wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Ich finde es einerseits, also ich bin jetzt noch nie an einem Rennen teilgenommen von Lost Dot, aber ich finde es einerseits natürlich, wenn wir jetzt so Edge Cases diskutieren, finde ich es natürlich auch schwierig. Andererseits habe ich auch schon das Gegenteil erlebt, selbst Rennern, die es mit den Regeln nicht so genau nehmen, die dann bei mir selbst schon zu Frust geführt haben, wo ich dann schon wirklich versucht habe, unsupported unterwegs zu sein, mich an den Spirit zu halten und sagen, alles selbst schaffen, alleine unterwegs sein, und dann kriegt man mit, dass da einfach Gruppen zu dritt, zu viert, zu zweit tagelang gemeinsam unterwegs sind. Das sorgt dann halt auch für Frust, wenn es sehr locker genommen wird und die Regeln gar nicht, beziehungsweise die Regeln so locker genommen werden, dass innerhalb des Rennens so Anything Goes Mentalität entsteht. Das frustet mich dann einfach, weil ich schon mich dem Spirit auch verschreibe ein bisschen, wenn ich an so einem Rennen teilnehme. Und wenn es dann total locker genommen wird, bin ich dann auch unglaublich frustriert. Und auch bei mir, es geht nicht darum, ob ich jetzt 11. oder 9. bin, das ist mir dann doch im Endeffekt egal, aber da möchte ich schon, dass es auch einfach für alle gleich ist und dass nicht dann die Dreistesten wieder davon kommen und die sich an die Regeln halten, dann so ein bisschen blöd aus der Wäsche schauen. Deswegen noch einmal mein Appell, einfach klare Regeln formulieren und diese dann auch durchsetzen. Also ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit immer so ein bisschen einer eigenen Version der Regeln oder mit einfach dem Hinweis, wir helfen uns gegenseitig, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, oder es gibt offizielle Checkpoints und dort gibt's einen Mechaniker, wie auch immer, von vornherein klar kommunizieren und die Regeln auch wirklich durchsetzen und da nichts einschleifen lassen.
Ganz klar, im Gegensatz dazu ist die dritte Regel, nämlich no drafting, also kein Windschatten. Ausgenommen sind natürlich Leute, die als Paar mitfahren. Ich glaube, das müssen wir nicht weiter, da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Das ist wirklich komplett klar. Weder hinter am Fahrzeug noch hinter am Traktor, hinter am Moped, hinter jemanden am Radl. Nicht Windschatten fahren, Punkt.
Ganz genau.
Und jetzt kommen wir wieder, Regel Nummer 4 wird schon schwierig. Da gibt's wieder Geschichten, wo man irgendwie Missverständnisse gehabt hat oder Unklarheiten. Und zwar, all forward travel must be self-powered. Jede Vorwärtsbewegung muss aus eigener Kraft geschehen. Das heißt, man darf natürlich nirgendwo einsteigen oder sich nicht transportieren lassen. Und dann kommen jetzt aber die Geschichten. Wenn du eine Panne hast, wie reagiert man dann richtig?
Vielleicht jetzt da jetzt gleich eine Abzweigung aufmachen. Ich glaube, da müssen wir herausstreichen den Unterschied zwischen Fixed Route und Open Route Rennen, weil vielleicht die Fixed Route, weil es meiner Meinung nach klarer ist, bei einer Fixed Route, wenn es heißt All Forward Travel, muss am Fahrrad passieren, ist es für mich klar, dass wenn ich eine Panne habe, die ich an der Strecke nicht beheben kann, dass ich dann von diesem Punkt an der Strecke, wo ich bin, ich setze mir ein GPS-Marker, ich mache ein Foto, ich speichere das auf Strava oder auf Garmin ab, fahre dann zu einem Fahrradshop, lass es reparieren oder was auch immer oder hol mir was zu essen oder gehe in ein Hotel schlafen und kann mich dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem Taxi zu diesem Punkt, wo ich aufgehört habe, an der Strecke zurückbringen lassen und fahre von dort wieder mit dem Fahrrad weiter.
Das ist aber sicher nicht bei jedem Rennen gleich, weil es gibt ja Rennen, wo du vom Bike-Shop, sobald das Radl wieder funktioniert, weiterfahren musst. Zuerst zu dem Punkt, wo du die Route verlassen hast und von dort wieder auf der Route weiter. Das muss allerdings in den Regeln klar definiert sein. Und im Endeffekt ist es bei einer freien Route dasselbe. Also du darfst quasi mit dem kaputten Radl zu einem Bike-Shop gefahren werden oder ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen. Also ausschließlich natürlich öffentliche Verkehrsmittel, weil sonst wäre es wieder privater oder quasi Third-Party-Support, wenn du jetzt jemanden kennst, der dich dorthin bringt. Das geht natürlich nicht. Und dann musst du, sobald das Rad wieder funktionsfähig ist, ganz genau von dem Punkt, wo das Rad repariert wurde, von dem Bike-Shop, mit dem Rad wieder weiterfahren. Zuerst zu der Stelle, wo du quasi die Panne gehabt hast und dann das Rennen fortsetzen. Und das ist meistens gleich. Aber zum Beispiel vom Justina Slevejka gibt's eine Anekdote vom Colorado Trail Race. Der hat es nämlich genauso gemacht, aber wurde im Nachhinein disqualifiziert. Kennst du die Geschichte?
Ich kenne die Geschichte, ja. Also das, was wir jetzt gesprochen haben, das ist bei den Rennen, bei denen ich bis jetzt teilgenommen habe, war das die Regel. Also ich habe das auch in Ruanda so gemacht. Ich bin nicht mehr weitergekommen, bin auf der Felge zum Bikeshop und habe mich dann mit dem Taxi zu der Stelle führen lassen, wo ich aufgehört habe und bin dann auf
der... Da gibt es das legendäre Foto, oder wo du am Gepäckträger sitzt von dem Moped-Taxi mit dem Laufradl in der Hand oder so.
Genau.
Ja, und beim Colorado Trail Race ist es so gewesen, dass du nicht einmal mit einem kaputten Rad dich transportieren lassen darfst. Du müsstest zu Fuß oder aus eigener Kraft auch rückwärts quasi in ein Radlgeschäft gehen oder schieben oder was auch immer. Und das war aber in den Regeln nicht klar definiert. Nur in einem Zusatzblatt oder auf der Webseite in der FAQ bei den Fragen ist es irgendwo klar an dabei gestanden und das hat der Justinas nicht gewusst. Haben wahrscheinlich nicht alle gewusst, ist ja nicht üblich. Und dann hat er das eben falsch gemacht und ist im Nachhinein aus der Wertung genommen worden. Also das ist wiederum ein Beispiel, warum es wünschenswert ist, wenn die Regeln klar sind.
Ja, also in dem Fall, da kommt jetzt wieder der Jurist in mir durch. Ich hasse das, dass in dieser Folge, dass ich das jetzt so raushängen lasse. Aber das lernst du im Studium als erstes immer zu Ende lesen. Jedes Gesetz zu Ende lesen. Und wenn das in den FAQs steht, genauso. Also ich habe mir das dann auch selber angeschaut und ich hätte das wahrscheinlich dann nicht so gemacht wie der Justinas. Also ich hätte mich dann nicht mit dem Taxi oder mit dem Bus, ist er glaube ich, gefahren zum Bikeshop und dann wieder zurück und dann weiterfahren, sondern das hätte ich aus dem schon rausgelesen. Aber natürlich, wenn es bei den Rennen, wo man sonst teilnimmt, anders ist, ist es natürlich auch blöd. Er ist schon sehr, sehr viele Rennen auch gefahren und da wird man dann halt auch ein bisschen betriebsblind und da ist auch wirklich auch der Appell bei jedem Rennen genau lesen, ja, und einfach sich das genau anschauen, weil er hätte da diese Triple Crown gewinnen können, hat jetzt 2 von 3 gewonnen, war beim dritten eigentlich erster im Ziel und ist dann nachträglich disqualifiziert worden.
Ein ganz schönes Regelwerk ist die Nummer 5, nämlich Fähren nur auf zugelassenen Routen oder direkte Flussüberquerungen. Ich glaube, das ist, muss man auch nicht jetzt genau darauf eingehen. Also wenn Fähren vorgesehen sind, dann wird es eben in der Rennbeschreibung genau erwähnt. Und man kann jetzt nicht einfach, um sich irgendwas zu ersparen, eine Fähre nutzen. Ich finde es sowieso lustig, warum die Fähren so einen Stellenwert haben. Natürlich kann ich keine Fähre nutzen, ich kann auch nicht mit dem Bus fahren oder mit dem Zug vorwärts, das ist irgendwie logisch. Aber es steht auf jeden Fall eben so da, als Regel Nummer 5.
Ja, und ich würde das mit der direkten Flussüberquerung würde ich nicht riskieren wollen, weil sich dann die Frage stellt, wenn es 5 Kilometer aufwärts und 10 Kilometer flussabwärts jeweils eine Brücke gibt, ob die Fähre dann wirklich eine direkte Flussüberquerung ist, ob sie wirklich notwendig ist. Also ich kenne es jetzt von meiner eigenen Bikepacking-Erfahrung. Ortsdurchfahrt Zagreb, du kennst das wahrscheinlich auch. Da gibt es sehr wenige Möglichkeiten, den Fluss zu überqueren, und es gibt deutlich vor Zagreb gibt's so eine Fähre, die Komoot auch immer wieder vorschlägt. Würde ich bei einem TCR, würde ich mich nicht trauen, diese Fähre zu nehmen.
Ich würde niemals freiwillig eine Fähre nehmen, du bist immer langsamer. Also ich meine, du musst warten oder es ist irgendwie ein Umweg. Also wenn es eine Brücke in der Nähe gibt, immer die Brücke.
Aber ja, also gerade das
würde jetzt zu weit führen.
Das Zagreb-Beispiel ist schon, man würde sich schon einiges ersparen, aber ja, wenn man, dann fährt man halt rein nach Zagreb in die Stadt, dann nutzt man es zum Einkaufen. Oder wenn es in der Nacht ist, dann ist eh kein Verkehr, dann verliert man auch keine Zeit. Aber ja, würde ich mich wirklich drauf beschränken, die im Roadbooks explizit genannten Fähren zu nehmen und mich nicht auf eine Diskussion einlassen, ob das jetzt eine direkte Flussüberquerung war.
Das nächste ist auch ziemlich klar, nämlich man muss seine Fahrt nachweisen, das heißt auf gut Deutsch mit den modernen Methoden Garmin laufen lassen oder am Smartphone aufzeichnen. Irgendwo muss die Route nachvollziehbar sein, wo man gefahren ist, damit beim Nachhinein eben darlegen kann, ob man auf Autobahnen zufällig gefahren ist, auf verbotenen Straßen, wie auch immer, dass, wenn Fragen auftauchen, man eben nachweisen kann, wo man unterwegs war, weil auch der GPS-Tracker irgendwann einmal ausfallen könnte.
Beziehungsweise der GPS-Tracker ja meist ein recht langes Sendeintervall hat und man dann, wenn zwei Straßen parallel sind, eine davon verboten ist, man nicht genau nachvollziehen kann, ob man da wirklich nicht auf einer verbotenen Straße gefahren ist.
Wenn man für 2 Tage inaktiv ist, also sich nicht weiter bewegt und der Rennleitung keine Nachricht schreibt oder sie nicht kontaktiert, wird es als Aussteigen, als DNF, als Scratch gewertet. Ist, glaube ich, auch klar, weil ich jetzt gerade sehe, wir sind schon relativ lang heute in der Episode. Wir müssen vielleicht auf die Regeln nicht weiter eingehen, ja, es ist nur so.
Eindeutig einfach.
Genau.
Auch sollte man einfach auch, wenn man aufgibt, einfach eine Bescheid sagen bei der Rennleitung, weil es ist ja doch auch für Rennleitungen und Veranstalterinnen nicht ohne Risiko, ja, dass da was passiert, und wenn sie ein Tracker einfach nicht und nicht weiter bewegt, dann führt das auch zu Verunsicherung, ja, auch vielleicht für andere Teilnehmer, die den Tracker checken. Also einfach Bescheid sagen, dann verschwindet der Punkt von der Karte und die Sache ist erledigt.
Ich bin so oft schon bei allen möglichen Rennen mitgefahren und jedes Mal ist es so, dass die Rennleitung immer bemüht ist, dass es allen gut geht, die mitmachen. Die Rennleitung ist nicht der böse Official, der gern Penalties austeilt, sondern die Rennleitung kümmert sich drum, hilft, wenn es Probleme gibt, und die haben sie es einfach auch verdient, dass man, wenn man eine blöde Situation hat, einfach sich meldet, wenn man ein Problem hat, dass man Bescheid gibt, wenn man nicht mehr weiterfahren kann oder will, dass man Bescheid gibt. Und genau, ich glaube, das ist die Grundidee. Dann sind wir bei der 8. Regel, dass quasi Versicherung, Helm und Lichter verpflichtend sind. Ist auch ganz klar, man muss jetzt selber mal eine Unfallversicherung oder was auch immer kümmern. Ist meistens eh irgendwo mitversichert mit Kreditkarte, sonst müssen Sie sich am besten nochmal informieren. Ganz klar. Und neunte Regel ist, dass man die lokalen Verkehrsregeln beachten muss. Eigentlich auch klar. Wobei, da gibt's natürlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Feinheiten. Darf man reflektierende Rücklichter haben oder muss es durchgehend leuchten? Darf ich blinkende Rücklichter, genau, reflektieren? So eine eher die Reflektorstreifen. Darf ich am Bahnenstreifen von einer Schnellstraße fahren? Ist auch unterschiedlich geregelt. Darf ich rechts abbiegen bei roten Ampeln? Ist auch unterschiedlich geregelt.
Muss ich eine Warnweste tagsüber tragen, wie es in Frankreich eigentlich vorgeschrieben ist, aber an das sie absolut niemand haltet?
Braucht jedes Rad eine Klingel? Auch das ist eine interessante Frage.
Und das ist auch einfach klar und ich würde einfach sagen, wichtig für die Akzeptanz unseres Sportes. Also ich rede jetzt nicht von einem TCR, aber gerade lokalere Rennen, wo man dann immer wieder die gleichen Strecken fährt und immer wieder durch die gleichen Ortschaften durchfährt. Und wenn da einmal im Jahr 300 Radfahrerinnen kommen und sich nicht an die Regeln halten und sich nicht an die Verkehrsregeln halten und sie dort aufführen, dann wird das nicht dazu beitragen, dass das Rennen akzeptiert wird und dass die Veranstaltung weitergeführt werden kann und wachsen kann. Deswegen ist es einfach im Interesse des Sports an sich und natürlich auch im Eigeninteresse. Ja, also gerade wenn man länger unterwegs ist, wenn man Schlafentzug hat, dann wird Radfahren auch gefährlich. Und wenn man sich an die Verkehrsregeln haltet, ist es eine Spur weniger gefährlich.
Ja, und vor allem gerade so Kleinigkeiten wie, darf es Licht blinken oder leuchtet es durchgehend? Du wirst sicher keinen Penalty kriegen von einem Rennveranstalter, weil denen ist einfach wichtig, dass du gut sichtbar bist und am besten hast du sogar zwei Lichter, wenn es dunkel ist natürlich, und die Warnweste. Aber ich will jetzt zum Beispiel nicht eine Diskussion haben mit der Polizei. Da ist mir einfach schade um meine Zeit und deswegen verhalte ich mich gern auch bei kleinen, unter Anführungszeichen, unwichtigen oder fast sinnlosen Regel- oder Verkehrsregeln, Feinheiten, einfach gern regelkonform, weil dann weiß ich, niemand hat da einen Grund, mich anzuhalten oder mit mir zu diskutieren.
Genau, man muss auch wirklich sich die Frage stellen, welche Diskussionen man führen möchte, ja, mit der Polizei im Ausland. Also.
Und die letzte Regel auf der Privatkarte lautet: Ride in the spirit of self-reliance and equal opportunity. Also sei selbstständig, sei unabhängig und verhalte dich so, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben und wie du auch gern hättest, dass sich alle anderen verhalten.
Genau, ich finde, also über den Spirit, da hat auch jeder so ein bisschen seine eigene Auslegung davon und das haben wir jetzt auch versucht, über eine Stunde lang irgendwie versuchen zu destillieren. Da muss jeder für sich die richtige Antwort finden. Das mit der Equal Opportunity ist halt einfach ganz, ganz schwierig. Wir haben schon oft diskutiert. Man kann nur das Rennen und die Regeln so fair wie möglich machen, dass es für alle gleich ist. Aber es wird immer Leute geben, die können sich 10, 11, 12 Nächte ein Hotelzimmer leisten. Und es wird welche geben, die müssen draußen schlafen. Es wird Leute geben, die kommen mit einem S-Works daher. Und es wird Leute geben, die kommen mit einem, jetzt blöd gesagt, Decathlon-Rad daher. Es wird Leute geben, die kommen mit selbstgenähten Taschen. Es wird Leute geben, die kommen mit super professionellen, leichtgewichtigen Cycled- oder Abitura-Taschen. Die Equal Opportunities wird es nie geben und es wird auch, man kann es halt nur versuchen, so fair wie möglich zu machen und einfach den Faktor Geld vor allem, ich glaube, darum geht es am meisten, so weit wie möglich rauszunehmen. Und das wird versucht, aber man hat es halt in der Vorbereitung, man hat es zum Teil auch während des Rennens, es macht einen Unterschied, ob ich einmal am Tag für 10 Euro zu einem großen Discounter gehen muss oder ob ich einfach bei jeder Tankstelle ohne Bedenken, ohne auf den Preis zu schauen, die Kreditkarte glühen lassen kann. Das wird man nicht ganz ausschalten können, aber man versucht es so fair wie möglich zu machen und es ist auch tatsächlich so, dass nicht die größte Geldtasche gewinnt, nicht das teuerste Rad gewinnt, sondern der und diejenige, die das beste Gesamtpaket stellen, aber es ist doch auch ein Faktor.
Zwei Praxisbeispiele vielleicht noch, die immer wieder ein bisschen ja, für Kontroversen sorgen, nämlich Hotelbuchungen. Das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, aber das ist im Prinzip auf die Regel Nummer 10 zurückzuführen, nämlich du darfst dir nicht vor dem Rennen ein Hotel buchen, nur während des Rennens. Die Ausnahme ist, für die erste Nacht darfst du da kurz vorm Start ein Hotel sozusagen buchen. Und immer gedacht, wo ist denn da das Problem, ob ich das jetzt tagsüber mache oder drei Tage vorher. Aber die Idee ist halt, dass jemand, der sich das leisten könnte, mehrere Hotels zu buchen in Abstand von 10 Kilometer und dann je nachdem, wie die Situation ist, eins von den drei gebuchten Hotels nimmt und die anderen beiden verfallen lässt, nimmt anderen quasi ein freies Zimmer weg. Deswegen ist es nicht erlaubt, Hotels vor dem Start zu organisieren und natürlich auch nicht dort was hinzuschicken oder was zu deponieren, weil da wäre man dann bei Rennen, wo es Backdrop gibt, also Depots, wie zum Beispiel Race Across Austria, Race Across Italy, da kannst du am Start deine Tasche abgeben und sagen, bitte bei Checkpoint 1, 2, 3 hinterlegen und dort kannst du dann deine Ersatzteile, deine Verpflegung deponieren. Das könnte man, wenn man gegen die Regeln verstößt, auch bei Hotels machen. Über ganz Europa verteilt kann man sich seine Verpflegungstaschen hinschicken. Das ist nicht im Sinne der Regeln, deswegen auch keine Hotels vorher buchen. Und das Zweite ist eben das zum Beispiel mit dem Telefonieren unterwegs. Also es steht ausdrücklich im Leitfaden, dass es okay ist, seiner Familie, seinen wichtigsten Menschen zu sagen, hey, alles in Ordnung, mir geht's gut. Kurzes Update zu geben, niemand braucht sich Sorgen machen, es passt alles, aber es ist nicht regelkonform, von außen Hilfe zu kriegen übers Telefon, wie zum Beispiel, wo ist das nächste Radlgeschäft, welches Hotel hat jetzt noch offen, wo kannst du einkaufen gehen, diese Straße ist gesperrt, bitte nimm die andere, oder Zwischenstände, wo sind die anderen unterwegs, einfach jede Art von Coaching von außen über Telefon ist eben auch nicht erlaubt und da ist man natürlich dann, wenn man in den sozialen Medien aktiv ist und vielleicht Kommentare kriegt und die dann auch liest, das ist halt auch so ein Grenzgang.
Da möchte ich einfach, weil ich es so schön finde, von der Webseite von Lost Dots zitieren. Also, wenn du deine Familie anrufst und ihnen sagst, I'm lost, die richtige Antwort deiner Familie sollte sein, get unlost. Und das ist da das Ausmaß, in dem man helfen kann. Ja, also man kann sie natürlich durch Telefonate auch ein bisschen aus dem Tief raus retten, ja, indem man einfach über irgendwas anderes spricht, aber so wirklich konkret, hey, 500 Meter rechts, Fahrradjob, 1200 Meter, das Hotel, das ich für dich gebucht habe, die warten schon auf dich. Das ist absolut verboten und für mich auch eigentlich klar, schon auch unter der ersten Regel mit der Outside Assistance.
Wunderschön, ja, diese Formulierung. Wenn man verloren ist, sollte man sich wieder finden, auf gut Deutsch. Es ist herrlich. Das hat so was Schönes. Zynisches irgendwie.
Ja, also es
wenn du ein Problem hast, dann löse es gefälligst.
Es wird dann auch an einer anderen Stelle gesagt und das spricht, glaube ich, jetzt auch ein bisschen für unsere Zeit und ist nicht mehr ganz realistisch, aber so auf die Art früher hat man sich, wenn man mit dem Rad losgefahren ist, hat man sich zwei Wochen nicht bei seiner Familie gemeldet und wenn man dann in Istanbul war, hat man von dort von einem Münztelefon angerufen und gesagt, ich bin in Istanbul, mir geht's gut. Aber da geht's eher darum, dass man irgendwie sein näherstes Umfeld darauf vorbereiten soll, dass sie nicht, wenn sich dieser Punkt für 10 Minuten nicht bewegt, die Nerven schmeißen und dich anrufen sollen. Ja, also ich glaube, da muss man auch sein Umfeld ein bisschen sensibilisieren, ja, gerade wenn es das erste Mal ist, dass die nicht ständig beim Dotwatchen hängen und sobald sich der Punkt nicht bewegt oder beim Fixed Route Rennen der Punkt sich von der Route wegbewegt, dass nicht alle die Panik kriegen und sofort anrufen und fragen, was da los ist und ob sie Hilfe brauchen. Ja. Also man muss auch, und es ist ganz wichtig, sein Umfeld darauf vorbereiten, was auf einem zukommt, wenn man bei so einem Rennen teilnimmt, um gar nicht in die Verlegenheit zu kommen. Ja. Wenn zu Hause alle wissen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, dann passiert es nicht, dass dir jemand den Timetable von der nächsten Fähre schickt oder für dich ein Zimmer bucht, auch wenn du keins brauchst. Das muss man einfach vorher abklären, ja, sonst kommt man in eine ungute Situation.
Und wenn man dann im Ziel angekommen ist, kann man trotzdem vom Münztelefon anrufen oder eine Postkarte schreiben. Spricht dir nichts dagegen?
Gegen die Postkarte spricht nichts. Gegen das Münztelefon spricht tatsächlich, dass ich nicht glaube, dass du eines finden wirst. Ich glaube, in keiner Stadt der Welt gibt es noch Münztelefone. Und dann gibt es das nächste Problem. Ich weiß noch 3 oder 4 Festnetztelefonnummern auswendig. Die gibt es aber alle nicht mehr, sonst weiß ich keine einzige Telefonnummer auswendig.
Wenn man ein Münztelefon findet, sollte man es bitte sofort nutzen, weil das ist was Legendäres.
Ja, also ich weiß noch, die Festnetztelefon von zu Hause, meinem Nachbarn und meinem besten Schulfreund. Diese 3 Telefonnummern, die weiß ich auswendig, sonst keine einzige.
Du bist wahrscheinlich vielen anderen was voraus, weil ich glaube nicht, dass es noch viele Menschen gibt, die Festnetznummern auswendig im Kopf haben, weil sie
ja kaum mehr Festnetz gibt. Ja, es ist eine Generationenfrage, damit haben wir auch wieder unser Alter verraten.
Wir kommen jetzt langsam zum Abschluss und zwar, der Stefan Wieser war bei uns schon zu Gast, hat Diana Kesenheimer begleitet, hat viele gute Filme schon gemacht. Die hat jetzt auch vor ein paar Tagen schon veröffentlicht, so eine kleine Diskussion über ziemlich das Thema auf Englisch, auf YouTube, das werden wir verlinken. Das ist eigentlich wirklich ein gutes Timing, da hat man dann noch einen zweiten Beitrag zu dem Thema. Und was, glaube ich, wichtig ist zum Sagen, es gibt unterschiedliche Events, unterschiedliche Rennen, unterschiedliche Regeln. Was mir gefallen würde, das habe ich auch in diesem Video gesagt, das haben aber viele Leute gleich kritisiert, weil man will nicht noch mehr Regeln, man will nicht irgendwie einen Verband, der sich da einmischt, weil das Schöne an dem Sport ist, dass es so divers ist, dass es so vielfältig ist, dass es so viele verschiedene Rennformate gibt, so viele verschiedene Events, so viele verschiedene Touren, unterschiedliche Regeln, es ist überall ein bisschen was Persönliches dabei. Das finde ich auch so. Ich habe jetzt zu sehr im Wettkampf gedacht, dass ich gern klare Regeln hätte. Ich hätte aber gern ein Verkehrsschild, wo oben steht 30 km/h, 70 km/h und nicht ein Verkehrsschild, wo oben steht, bitte langsam fahren oder bitte nicht so schnell.
Oder bitte mit angemessener Geschwindigkeit fahren.
Richtig, ja. Aber du sprichst natürlich der Wettkämpfer aus mir. Viele wollen die Regeln nicht. Viele wollen, dass man sich selber ein bisschen aussuchen kann. Wie ernst nehme ich das? Ich mache sie nur für mich. Ich will jetzt ein schöneres Erlebnis haben, weil ich unterwegs Leute kennenlerne und mit denen mir ein bisschen austausche und vielleicht hilf, wenn sie ein Problem haben. Ja, spricht nichts dagegen. Trotzdem, wenn es, glaube ich, um eine gute Platzierung geht, will man wirklich, dass jeder sich an Regeln haltet. Und mein Vorschlag war eben, dass es unterschiedliche Regelsets gibt, sozusagen. Unsupported wirklich mit den strengen Regeln, dann vielleicht so unsupported light oder semi-supported oder self-supported, wie man es halt immer nennen möchte. Aber mein Vorschlag, glaube ich, ist nicht so gut angekommen. Die Leute wollen lieber, dass es individuelle und vielfältige Regeln gibt und es passt auch so. Aber wichtig ist, glaube ich, nur, dass man weiß, ist das jetzt ein Event, wo das wirklich streng gehandhabt wird oder wo alles durchgeht, so nach dem Motto, wie wir es auch schon mal gehört haben von jemandem, wo der Veranstalter gesagt hat, naja, wenn eine Ampel rot ist, ihr dürft's nicht drüber fahren, wenn die Polizei daneben steht. Aber sonst ist es quasi wurscht. Sowas gibt's auch. Und da ist halt gut, wenn man das vorher bespricht. Ich würde aber sagen, bei roten Ampeln fährt man grundsätzlich nie drüber.
Natürlich nicht. Deswegen vielleicht noch ganz am Schluss der Hinweis, auch wenn man schon an vielen Rennen teilgenommen hat und auch wenn es irgendwie wie lästige Pflicht immer wirkt, einfach zum Briefing gehen. Da wird es oft sehr gut erklärt, manchmal weniger gut, aber man hat immer die Chance, sich rückzuversichern, Fragen zu stellen, Dinge abzuklären. Ja, auch wenn wir jetzt selber nicht die größten Fans von diesen Briefings sind, aber auch ums Briefing herum, man trifft andere, man kann ein bisschen tratschen. Wenn man jetzt nicht super nervös ist, kann man das Setup und die Route mit den anderen besprechen, je nach Regeln. Es gibt natürlich auch Events, wo es nicht erlaubt ist, über die Route zu sprechen. Aber das würde jetzt wieder viel zu weit führen. Geht's zum Briefing. So.
Briefing ist super. Es ist Respekt den Veranstalter gegenüber. Man lernt das Event kennen, das Flair, die Atmosphäre. Ich find's schon fein, muss ich sagen. Und meistens hat man am Schluss einen Stress, weil man nochmal alles vorbereiten muss. Aber Briefing gehört dazu. Regeln vorher gut lesen und sich überlegen, wenn man mit strengen Regeln keine Freude hat, dann vielleicht beim anderen Event mitmachen. Anstatt sich zu beschweren oder das irgendwie ungerecht oder asozial zu finden. Und das Wichtigste einfach Spaß haben, wenn man dabei ist und das genießen.
Genau, also wirklich auch sich das Event aussuchen mit den Regeln, mit denen man sich wohlfühlt. Das ist ja auch so der Klassiker, dass man eher einmal mit einem Fixed Route Event beginnt. Dann sollte man vielleicht auch einmal mit einem Event beginnen, vielleicht so Self-Supported Light oder mit der Möglichkeit, wo es einen Backdrop gibt, einfach mal um das Ganze ein bisschen kennenzulernen. Da gibt es inzwischen wirklich viele Möglichkeiten.
Flo, dein Pyjama.
Nein, nicht der Pyjama nicht, aber das Bett ruft noch.
Das Bett ruft ja irgendwie. Wir haben jetzt echt eine lange Folge gemacht zu einem Thema, das uns irgendwie am Herzen liegt. Und ich glaube, Flo, du hast jetzt deine Nachtruhe verdient, damit du morgen wieder dich mit Gesetzestexten oder so in völliger geistiger Frische auseinandersetzen kannst.
Ja, frag lieber nicht, was ich wirklich in der Arbeit mache.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Podcast-Werkstatt.